Kannst du Arbeit machen, durchstieg. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann, ein bisschen was über Gärten der Bibel, durch die fünf Gärten der Bibel. Es klang ja schon vieles an, von den praktischen Dingen. Gartenarbeit. Für viele Lust und Wonne. Was ist so faszinierend daran? Vielleicht die Bewegung, die Natur, die Freude am Ergebnis der Mühe. Ja, man darf ein Stückchen Erde gestalten, es ist Bio. Gesundheit ist doch besser als im Supermarkt. Ein kleines Paradies verwirklicht sich dadurch mancher. Das ist nur eine kleine Aufzählung aus sicher noch viel mehr Beweggründen, warum viele den Garten und die Arbeit darin und dafür so lieben. In der Bibel ist die Geschichte des Menschen an den entscheidenden Stationen von Anfang bis Ende oft mit einem Garten verknüpft. Dem wollen wir heute ein wenig auf die Spur kommen. Der erste Garten, der uns in der Bibel begegnet, ist der Garten der Schöpfung. Ich lese uns mal ein Wort vor aus dem zweiten Kapitel des ersten Mosebuches. Ich lese begleitend zu meinen Punkten dann immer mal so ein kurzes Wort vor. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und dieser Garten, das ist der Garten Eden. Was heißt eigentlich Eden auf, in der Ursprache, im Hebräischen? Ich habe mir sagen lassen, Eden bedeutet Lust und Freude. Der Garten der Schöpfung, ich nenne ihn den Garten der Lebensfreude. Gott pflanzte einen Garten nach Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Was für ein herrliches Bild. Wir setzen ja heute nur Gartenzwerge rein. Ne? Die sind aus Ton, können nicht laufen. Man sagt den Deutschen auch so eine gewisse Gartenzwerg-Mentalität nach. Ja. Da kommen wir nicht hin an das, was Gott macht. Er setzt den Menschen in den Garten der Lebensfreude, das sagt uns, sein Ja ist von Anfang an für uns freudig des Lebens. Gott ist kein Spielverderber, sondern die Quelle echter Lebensfreude. Hier und da trifft man ja immer noch auf die Ansicht, ach, was ist mit dem Glauben, das ist sowas Trauriges, sowas Abgestandenes, macht keinen Spaß. Da müsste ich Sie mal fragen, macht es Ihnen Freude, heute Morgen hier zu sein? Oder ist es für Sie, erspare mir jetzt weitere Kommentare. Ich nehme an, es ist für Sie heute auch Freude, in der Nähe Gottes zu sein, ist letztlich immer Quelle von Freude, von Lebenssinn, von Lebensgewinn, von Lebenserfüllung. Und unser Leben ist nicht dem Zufall geschuldet. Wenn Sie in die Medien hineinschauen, wenn Sie irgendwelche Dokumentationen angucken, wie Leben geworden ist oder wie sich dies und das entwickelt hat, dann findet man ein Prinzip, das Prinzip der Evolution. Aber hier in der Bibel heißt es, und Gott der Herr, er tat, er pflanzte. Und er verbindet sein Tun mit einem Wert. Freude, Sinn. Wir kommen zum zweiten Garten, den wir in der Bibel finden. Das ist im Grunde genommen örtlich der gleiche, aber Ein anderer Fokus wird gelegt. Es ist der Garten der Verantwortung oder der Beauftragung. 1. Mose 1, Vers 28. Gott hatte den Menschen geschaffen, hat ihn in den Garten gesetzt und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid furchtbar oder fruchtbar. Manchmal denke ich, hat sich der liebe Gott nicht versprochen. Wenn wir in die Welt hineinschauen, wie viel Furchtbarkeit finden wir? Denken wir manchmal, lieber Gott, hast du dich nicht versprochen? Nein, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Herrschet über die Fische. Er hat auch ein Bassin gehabt, nicht im Garten. Mit Fischen im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Nun kann man sagen, ja, das haben wir im Kindergottesdienst gehört, was ist das Besondere dran? Ihr Lieben, schauen wir in die Welt. Was hat der Mensch denn draus gemacht? Bebauen, bewahren, beherrschen, begrenzen gehört auch dazu. Gott ließ alles wachsen, was der Mensch zum Leben braucht. Und da war der Baum des Lebens mitten im Garten und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Muss man unterscheiden, die beiden Gewächse. Da tritt auch eine Grenze auf. Und da gehe ich nachher noch drauf ein. Ich habe vorhin so einen Ausblick gemacht in die heutige Zeit. Wie hat der Mensch denn diesen Auftrag bis heute wahrgenommen und erfüllt? Wir sollen bebauen. Was heißt bebauen? Jemand sagte mal in einer Predigt, Gottes Wesen in die Schöpfung, in die Natur hineinspiegeln. Gottes Wesen in die Natur hineinspiegeln. Er macht's gut, er hat einen Plan, er hat Ordnung, er hat Sinn. Schlägt sich auch ein wenig nieder in unserer Gartenarbeit. Aber bebauen im globalen Sinn heißt es, die Schöpfung so verwenden, wie Gott sich das gedacht hat. Zur als Lebensgrundlage, zur Lebenssicherung und Versorgung von rein egoistischem Ausbeuten, Ausplündern, Raubbau und Verwüsten hat Gott nichts gesagt. Da spricht die Bibel davon, der Mensch soll herrschen. Was heißt denn herrschen? Mein Wille geschehe, sagen viele Menschen, viele Diktatoren, mein Wille geschehe und dann unterdrücken sie die anderen. Dann werden die, die eine schlechte, andere Meinung haben, in die Gefängnisse gesteckt. Dann werden Menschen manipuliert, dann werden Menschen gefangen, gefoltert. Unter diesem menschlichen, diktatorischen Zwangsherrschen. Was heißt denn herrschen im biblischen Sinn? Herrschen heißt Leben fördern. Herrschet über alles. Schaut, dass die Schöpfung leben kann. Ich übergebe sie euch. Macht weiter damit. Herrschen oder leiten. Und auch in der Gemeinde wird ja geleitet. Gemeindeleitung soll Leben fördern. Wo was lebt, fördern. Dass es bestehen bleibt. Falsch verstanden im Sinne von beherrschen und unterdrücken, hat Gott nichts gesagt. Nur Jesus hat später einmal Bezug drauf genommen, als er zu seinen Jüngern sagte, ihr wisst, dass die Herrscher der Welt die Leute unterdrücken, ausbeuten und so weiter. So soll es unter euch nicht sein. Gottes Herrschen ist ein Herrschen, das Leben fördert. Garten der Verantwortung. Wir haben Verantwortung für das, was uns anvertraut ist. Im eigenen Umfeld, in der Familie, auf der Arbeit, in unserer Kommune, in unserer Stadt. Wir haben Anteil an dem, was Gott wirkt. Ich habe vor kurzem ein kleines Heftchen in die Hand bekommen von einem Theologen, der lange gestorben ist. Und sein Fokus war das, dass Gebet für die Geschehnisse in dieser Welt. Wir dürfen Gott in den Ohren liegen um die Geschehnisse in dieser Welt. Wo beten wir für die Krisenherde dieser Welt vor Gott? Legen ihm in den Ohren, sagen ihm, wie wir es im Herzen empfinden oder noch besser, wie sein Wort selber es sagt. Ich habe an dem Tag, als der russische Überfall auf die Ukraine geschah, im Radio eine Andacht gehört. Da hat sich eine Pfarrerin, die musste sich wahrscheinlich von einem Tag auf den anderen umstellen, sie las einen Psalm aus der Bibel. Das durchzuckte mich wie ein Blitz. Und ich sagte mir, diesen Psalm, den will ich dem lieben Gott auch nochmal ins Ohr sagen. Das war der Psalm 5, 7 und ich glaube 35. Da habe ich gesagt, lieber Gott, ich muss dir doch dein Wort nicht täglich vorlesen, du kennst doch. Nun warte ich, was du tust. Wir dürfen Gott in den Ohren legen, wir dürfen teilhaben an seinem Regiment in dieser Welt. Bewahren, dafür sorgen, dass etwas bleibt, dass wir es schützen, dass wir es pflegen, dass wir uns darum kümmern. Das ist konservativ im besten Sinne. Jeder Kleingärtner ist in diesem Sinne frömmer, als er denkt. Und nun nochmal zu den Begrenzen. Da waren diese zwei Bäume. Ein Baum des Lebens und dann der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und im Baum des Lebens, da darfst du essen, so viel du willst. Und im Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, da begrenzt Gott den Zugriff. Als ob er weiß, das ist nicht unsere Kompetenz, über Gut und Böse zu herrschen. Es ist schwierig, in allen Lebenslagen, in jeder Beziehung, immer zu wissen, was ist gut, was ist nicht gut. Gott ist derjenige, der Gut und Böse beherrscht. Er selber ist nur gut, aber er beherrscht das Böse. Wir können das Böse nicht beherrschen. Im Grunde genommen ist es andersrum. Es beherrscht uns. In dem Moment, als nämlich der Mensch damals nach dieser Erkenntnis griff, erhob er sich nicht selbst herrlich gottgleich in eine Position, wo er sagte, das kann ich jetzt objektiv unterscheiden, ich treffe immer die richtige Entscheidung. Nein. Und dann kommen wir zum dritten Garten. Es ist immer noch derselbe, ich gebe ihm nur jetzt einen anderen Namen. Es ist der Garten der Scham. Der Garten der Scham. Der Mensch testet und überschreitet die Grenze. Anfangs hat die Bibel gar kein Wort für Sünde. Das gibt es da noch gar nicht. 1. Mose 3, Vers 8. Und dann geschah das. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, Adam und Eva, die beiden ersten Menschen, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Scham, sie schämen sich. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Da beginnt das Versteckspiel vor Gott. Das Böse hat uns im Griff und wir merken, jetzt ist ein Bruch geschehen. Die Harmonie ist gestört. Wir beherrschen das Böse nicht, sondern umgekehrt. Die Unbefangenheit der Vertrauensgemeinschaft mit Gott ist gestört. Später sagt Gott dem Sohn, Kain noch einmal, herrsche über die Sünde. Als wollte er sagen, so, jetzt sieh zu, wie du damit klarkommst. Und beherrscht er die Sünde? Nein, Er wird von ihr beherrscht in einer schrecklichen Art und Weise. Der Garten der Scham. Es ist dramatisch, wie schnell diese abschüssige Geschichte des Menschen in der Bibel voranschreitet. Auf den ersten 5 Seiten in meiner Bibel ist der Mensch schon ganz unten. In diesem herrlichen Garten, den Gott ihm geschenkt hat. Den Garten der Lebensfreude. Den Garten der Verantwortung und Beauftragung. Übrigens, es gibt keine Lebensfreude ohne Verantwortung. Wenn die Verantwortung und der Auftrag fehlt, wird das Leben billige Spaßbefriedigung und führt letztlich in die Leere. Und dann beginnt dieses Versteckspiel, der Mechanismus der Seele, die sich wegen Sünde schämt und sie vor Gott unterdrücken will. Bis heute geschieht dieses Muster in vielen Seelen. Sünde wird verheimlicht, verharmlost, an den anderen hin projiziert. Der ist schuld, nur ich nicht. Die Flucht vor Gott ist letztlich beginnendes Sterben. Sünde ist Lebensräuber Nummer 1 und Scham der falsche Schutzfaktor. So, und jetzt, wo ist der nächste Garten? Wie geht's weiter? Ich mache einen riesengroßen Sprung. Das Neue Testament. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium eine Szene aus einem Garten vor. Es sind nur wenige Verse. Lukas 22. Verse 42 bis 44. Da sprach er, Sie kennen seinen Namen, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und er rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Wir befinden uns in dem wohl berühmtesten Garten, den es die Bibel nennt. Es ist der Garten Gethsemane. Ich nenne ihn den Garten der Erlösung. Man könnte ihn auch anders nennen, aber ich nenne ihn einfach mal so. Nach dem vorigen, damals im Garten Eden, steigerte sich eine stets dramatisch werdendere Geschichte des in die Sünde verstrickten Menschen ab. Verdrängung, Verleugnung helfen nicht. Der Mensch bleibt in seiner Scham und Schuld allein. Er macht sogar Gott noch verantwortlich dafür, dass Dinge im Leben schiefgehen. Der will die eigene Ursache für Scheitern und Vergänglichkeit nicht wahrhaben. Einer kam, um uns zu erlösen. Der lässt uns nicht einfach laufen. Dem tut es leid, wenn wir ohne Gott unseren Weg ins Nichts irrend laufen. Wir sind doch für das Leben in unvergleichlicher Qualität und Erfüllung bestimmt vor Gott und für ihn. Einer nimmt die ganze Scham auf sich, mit der wir nicht fertig werden. Die Sünde, die wir nicht loswerden, die uns vom Leben trennt, die nimmt er auf sich. Alle Last der Welt, alle Sünden, aller Zeit, aller Welt, auf ihn gelegt. Dort in dem Garten der Erlösung, wo die Schweißtropfen wie Blutstropfen fallen, da merkt einer die ganze Last dieses Menschenverhängnisses auf sich lassen. Und er schiebt sich einfach weg und sagt, es ist mir doch wurscht, schaut selber zu, wie ihr fertig werdet. Er nimmt es auf sich. Denn er ist der Herrscher. Sünde braucht einen, der sie wegträgt, der sie nicht nur versteckt und abschiebt. Dort in diesem Garten der Erlösung, da spricht einer dieses Ja, Vater, für uns. Ja, Vater, dein Wille geschehe, ich will's gern tragen. Wir singen es auch in einem Passionslied. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund leg auf, ich will's gern tragen. Worin Adam versagte, das trägt Jesus weg. Das besiegt er. Der Garten der betenden Knie, der Garten des Ringens um Gottes geliebte Welt. Und über diesem Garten schon, da leuchtet das Kreuz des Sieges. Wo ist euer Kreuz? Hier. Leuchtet es auch? Einfach beugt er noch nicht so weit. Das Kreuz leuchtet. Es ist das Zeichen des Sieges über Sünde, Tod und Teufel. Wir beherrschen das Böse nicht. Wir können es nur abgeben an den Mann am Kreuz, dass er es uns abnimmt. Er ist dafür gestorben. Er hat sein Leben dafür gegeben, dass wir unseres nicht verlieren. Es ist vollbracht, sein Schrei dort am Kreuz. Mehr gibt es nicht. Mehr als dieses "Es ist vollbracht" gibt es nicht für mich und dich. Und wenn es vollbracht ist, dann kehrt das Leben ein in die Seelen und Herzen derer, die vorher nicht wussten, wohin mit ihrem Zerbruch. Das reicht für heute und morgen. Und schon schauen wir in den letzten Garten der Bibel. Ich nenne ihn den Garten der Vollendung, den Garten der Herrlichkeit. Und ich lese uns aus der Offenbarung 22 die ersten zwei oder drei Verse. Nun, da ist Johannes, ihm wird von diesem Engel gezeigt, was am Ende stehen wird. Und er zeigt mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Und mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes, was für ein herrliches Bild, gehen Sie doch mal mit in Gedanken dieses Bild. Bäume des Lebens auf beiden Seiten, die tragen 12-mal Früchte, kommen wir gar nicht mehr hinterher mit dem Ernten. Ne? Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter dienen, der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Was für ein Garten. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Das Böse ist weg. Er beherrscht es. Er hat es ein für alle Mal abgeschafft. Er hat es weggetragen. Das Böse ist weg. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt, und dann wird es plötzlich eine Stadt, Garten und Stadt verschmelzen zu einem. Wie modern ist die Bibel. Heute kommt man wieder auf die Idee, neue Städtebaukonzepte müssen beides vereinigen, Natur und Kultur, Arbeit und Leben. Das Städtebaukonzept, wo man ganze Quadratkilometer mit Beton zupflastert, ist mega out. Ein herrlicher Garten, der Garten der Erfüllung, der Vollendung. Und nun könnten Sie fragen, Mensch, in diesem Garten, da möchte ich auch rein. 12-mal im Jahr ernten. Also ich bin ja schon stolz, wenn ich einmal im Jahr, kann ich mir mal erzählen, vor 14 Tagen war ich im Brombeerblühen. Augenweiher. Eine schöne Sache, aber ich habe immer noch kleine Macken und Stiche in meinen, vor allen Dingen meinen Oberschenkeln. Und wenn ich mir vorstelle, 12-mal im Jahr, meine Zeit. Aber ich war ganz stolz. Ich habe über 4 Pfund Brombeeren gepflückt. Und habe sogar noch Marmelade draus gekocht. Also, Spaß beiseite. Ein herrlicher Garten der Vollendung, der Herrlichkeit. Den schafft Gott neu für seine neue Schöpfung. Indem es keinen Schmerz, keine Trauer, keine Sünde, kein Leid, keine Tränen mehr geben wird. Wo man keine Trauergesänge über ausgehobenen Gräbern und versenkten Särgen mehr anstimmen wird. Das Bild von diesem herrlichen Garten erscheint auch als eine großartige Stadt, als das himmlische Jerusalem. Wie finde ich nun dazu? Ja, alleine im Glauben an Jesus, der uns erlöst hat durch seine Lebenshingabe. Wenn wir ihn annehmen als unseren Herrn und Erlöser, als den Herrscher, dem wir vertrauen, dem wir folgen, dann nimmt er uns mit in diesen Garten der Vollendung. Wenn wir unser armes Leben an sein Leben hängen. Und es ist ein Bild der Liebe Gottes. So lieb hat er uns, dass er uns dieses Leben gönnt, dass er sich es wünscht, mit uns einmal dort zu sein. Leben wir doch nicht unter Wert. Leben wir doch nicht in der Wüste, der Dürre, ohne dieses wahre Lebenswasser. Gott hat seinen Lebensgarten für uns bereit. Er lädt uns ein zur Freude an ihm. Wir brauchen nichts weiter zu tun, als ihn für uns sein zu lassen. Nehmen wir das doch einfach mit. In unser Leben, in diese Zeit, in diese Woche, in diesen Tag. Der Sommer erinnert uns ja daran, der Garten ist noch nicht fertig, unsere Form Haus ist noch nicht fertig, vielleicht Ihre auch nicht, es geht noch weiter. Wir müssen noch jeden Tag gießen, ist doch schön. Wir wollen, dass etwas wächst und gedeiht, wir wollen es bewahren. Es erinnert uns daran, Gottes Garten ist für uns da. Er lädt uns ein zum Leben mit ihm. 5 Gärten haben wir heute angesprochen, in aller Kürze, es ist immer nur Stückwerk, auch was gepredigt wird, sicher nicht. Der Garten der Schöpfung, Gottes Ja zu mir und zum Leben, der Garten der Verantwortung, der bleibende Auftrag, der Garten der Scham, wir haben etwas mitbekommen von dem üblen Versteckspiel der Sünde. Wir haben in den Garten der Erlösung geguckt, Gottes ganzer Einsatz für uns in seinem Sohn Jesus, um uns zurückzugewinnen. Und der Garten der Vollendung, nicht der Friedhof ist die letzte Adresse, sondern Gottes kommende neue Welt für jeden, der ihm heute vertraut. Amen. Und jetzt singen wir noch das angefangene Lied vom Anfang an.